ist der ICF Basel Podcast.
Heute geht es um Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit oder selbstlos als Sünde. Jetzt wird der eine oder andere von euch denken, was? Selbstlosigkeit, das ist doch so eine Kardinalstugend von Christen, die sich selbst verleugnen, die sich hingeben und so weiter. Und Selbstlosigkeit als Sünde, das macht nun gar keinen Sinn. Vor allen Dingen in unserer Zeit, wo quasi so Selfie-Kultur wir entwickelt haben, fast so eine narzisstische Art und Weise gewonnen haben, alles und alles Mögliche von uns irgendwo zu posten und irgendwo weiterzugeben, damit die Welt dich und mich irgendwo sehen kann. Wer hat schon mal ein Selfie gepostet von euch? Mutig, ehrlich, ein bisschen ehrlich. Ja, okay. Letztes Jahr hatte ich ein interessantes Erlebnis. Das war kurz vor der Wahl von dem neuen amerikanischen Präsidenten. Es war noch nicht entschieden, wer jetzt der neue Präsident oder Präsidentin wird. Und die beiden Lager trafen sich mit ihren Anhängern. Und dann ist ein ganz spezielles Bild entstanden. Und zwar die Anhänger von der Hillary Clinton kamen in den Saal und wollten sie gleich feiern. Aber das Interessante an dem Bild ist, sie drehten Hillary alle den Rücken zu. Obwohl sie war der Mittelpunkt, sie wird vielleicht die neue Präsidentin. Und Hillary winkt allen den Rücken so. Und alle machen ein Selfie, sind begeistert, ich und Hillary. Das ist vielleicht der Inbegriff von so einem schrägen Bild. Man kommt für die Hillary und dann winkt man letztlich ganz woanders hin. Ich und Hillary, ich und der Eiffelturm, ich und irgendwo beim Rasieren, beim Baden, beim Biken, beim Shoppen. Ich, und das erspare ich euch, die Bilder, ich auf dem WC. Also nicht ich. Und das ist auch nicht schön. Aber es gibt wirklich Ich und WC irgendwo. Und die Bilder sind nun, muss das die Welt sehen? Nein. Und trotzdem wird es gepostet. Leute, und bei all den Bildern, die man denn so sehen kann, finde ich, ist man niemals ganz sicher. Sind das jetzt Bilder, die so eine narzisstische Ich-Sucht verkörpern? Wo es um mich geht? Ich möchte mich gern darstellen. Oder sind das vielleicht Bilder, einfach für meine Weggefährten, für meine Freunde, dass sie wirklich ein Stück Anteil haben können, ein Stück Gemeinschaft mit mir übers Netz erleben können. Ist es das? Oder sind das vielleicht bildhafte Schreie nach ein Stück mehr Aufmerksamkeit? Vielleicht ein bildhafter Schrei, vielleicht nach ein Stück Liebe. Nimm mich doch bitte wahr. Um es mit Facebook zu sagen, mit dem Beziehungsstatus, es ist kompliziert mit dem Selbst. Selbstlosigkeit oder selbstlos als Sünde. Die ein oder andere von euch, die vielleicht so einige schon in der Bibel gelesen haben, werden sagen, ja, look, aber Selbstlosigkeit wird doch in der Bibel gerade prominent als was Gutes dargestellt. Eben, Christen sind selbstlose Menschen, die sich hingeben, verleugnen und so weiter. Das hat doch Jesus sogar gesagt. Ich lese euch die Stelle sogar prominent vor, wo es um das geht. Markus 8. Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele dann wieder auslöse? Was dort steht, klingt zuerst mal wie so ein Gegenprogramm von unserer heutigen Selfie-Kultur. Eben, Selbstverleugnung, nicht Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, das ist die Sünde, das ist schlecht, aber Selbstverleugnung ist doch gut. Aber wenn man genau in den Text hineinliest, dann seht ihr das Selbstverleugnen spielt eine Nebenrolle in dem Text. Das ist nicht das Hauptthema, das ist ein Nebenthema. Das Hauptthema in dem Text ist, zentral geht es um so eine entscheidende Beziehung zu diesem Jesus, dem wir nachfolgen. Und wegen dem Auftrag soll der Mensch eben nicht Schaden nehmen an seiner Seele. Es geht darum, dass er keinen Schaden nimmt an seiner Seele. Letztlich geht es in dem Text um die Frage, look, wie gewinne ich denn jetzt mein wahres Selbst? Und auf diese Frage beantworten die Verse offenbar nicht so, wie man so gemeint hat, wo man es direkt versuchen kann, so wird man sein Leben erhalten. Der Markus schreibt hier, wer sich selbst gewinnt, das muss man wie auf dem Umweg machen. Wie auf dem Umweg. Leute, ich sag's am Anfang von der Predigt. Die heutige Predigt ist nicht für alle hier drin bestimmt. Vielleicht ist sie nur für ein paar Leute hier drin bestimmt. Dann ist das gut so. Und wenn du nachher hier rausgehst und sagst, so, das war nichts für mich, sei gesegnet, schöne Woche, geh an die Bar, freu dich deines Lebens, hab ein paar tolle Gespräche, genieß den Sonnenuntergang und den Regen und der neue Tag fängt an. Nächste Woche wird es vielleicht anders für dich. Aber für ein paar hier drin, glaube ich, ist dieses Thema Selbstlosigkeit als Sünde ein sehr prominentes und wichtiges Thema. Sehr prominent und auch sehr, sehr wichtig. Sünde gibt es eben nicht nur als so Egomanie, wo sich alles um mich dreht. Ich, meiner, mir, mich, mit mir, von mir, alles um mich. Sondern Sünde gibt es auch als Vernachlässigung, sogar als Verachtung meiner selbst. Vielleicht der drängende Wunsch, ein ganz anderer zu sein, als dass du wirklich bist. Eine Gewohnheit, vielleicht sich selbst überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Man könnte es aber jetzt anders ausdrücken. Der eine oder andere schämt sich für sich selbst. Schämt sich vielleicht seiner Herkunft, seiner Familie, was in der Familie alles passiert ist, was da gelaufen ist mit dir oder wegen dir. Andere schämen sich wegen ihrer Ausbildung oder Nicht-Ausbildung, die sie haben. Und sagen, hey, so mühsam. Tuschen das, dass ja keiner mitkriegt, dass man vielleicht gar keine Ausbildung, keine Arbeit oder sonst was hat. Und Nächste schämen sich wegen ihrem Aussehen. Zu wenig Haare, zu viel Haare, an den falschen Stellen Haare und so weiter. Nächste schämen sich wegen ihrem Gewicht, weil es irgendwie nicht so ganz passt zu dem, was man vielleicht sich gewünscht hat oder gedacht hat. Und manch einer schämt sich auch wegen falschen Entscheiden, die man getroffen hat im Leben. Wo man einen Entscheid gefällt hat, wo man weiß, diesseits von der Ewigkeit wird das nicht mehr repariert werden. Und man muss damit leben. Und man schämt sich deswegen. Und so kommt es, dass manche irgendwann da enden und sagen, Leute, ich bin wie so ein komischer Frosch. Aus diesem Märchen. Ich sehe mich an wie so ein Frosch, der irgendwo auf einer Seerose sitzt, matt, grün, klebrig, eklig, froschig. Und man wartet sehnsüchtig darauf, dass irgendeiner vorbeikommt und man geküsst wird und aus diesem komischen, ekligen, grünen, matten, leblosen Frosch denn doch wahrscheinlich eine Prinzessin oder ein Prinz entsteht. Nicht wenige fühlen sich so als so komische Frösche. Leute, und dabei ziemlich in der ersten Geschichte in der Bibel, wo Sünde überhaupt vorkommt, die Geschichte mit Adam und Eva und so weiter, in der ersten Geschichte macht Gott schon ziemlich deutlich, dass Scham auf falsche Entscheidung und eine falsche Selbstlosigkeit und Verleugnung eben nicht das letzte Wort haben sollen in deinem oder meinem Leben. Das wäre dann wirklich ein Erfolg von der Sünde, die damals geschehen ist. Geschichte, Matthias Saladin hat sie letzte Woche schon ein wenig ausgeführt. Adam erhält diesen Öpfel, diese Frucht von seiner Frau, beißt rein und dann eine der Folgen ist, auf einmal erkennen sie, sind nackt. Oje. Aber eben, weiß nicht. Sondern sie machen sich aus Feigenblättern, steht denn da, so Lendenschurz. Sie verstecken sich irgendwo in diesem paradiesischen Garten. Und Gott sucht sie, Gott möchte mit ihnen in Gespräch kommen. Geht durch diesen Garten und ruft, Adam, wo bist denn du? Nicht da. Irgendwann finden sie und kommen ins Gespräch. Adam, warum? Ja, die da, meine Frau, du hast die gegeben. Frau sagt, Schlange und so weiter und so fort. Und Gott macht das zum Thema. Sagt, okay, ihr müsst aus diesem Paradies, ihr müsst aus diesem Garten raus. Das ist eine Folge von diesem Schritt. Aber dann passiert noch was ganz Interessantes in dem Text. 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte für die Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen. Er machte für die Menschen, für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen. Leute, mit anderen Worten, der Gott, der vorher noch Himmel und Erde gemacht hat, Sonne, Mond, Sterne, Tiere, Pflanzen, Bäume, all das. Der Schöpfer Gott wird in dem Moment zu einem Schneider Gott. Er schneidert für seine Kinder Kleider. Inmitten der ganzen Tragik fängt Gott an, Kleider zu machen für seine Kinder. Er ist sich nicht groß genug dafür, um für die Kinder, die gerade so eine schlechte Entscheidung getroffen haben, sich runterzubeugen und sagen, ich mache euch Kleider. Hey, ich weiß nicht, wie das genau gelaufen ist. Wir werden es dann eines Tages mal erfahren, wenn wir Gott so genau fragen können. Das waren die ersten Maßanzüge, Designerkleider, made by God. Nicht bei Gucci, auch nicht bei Boss, made by God. Und dann kommt diese dritte Szene, nach der Szene, wo Adam und Eva und die Schlange die Sache war, Gott sie zur Rede gestellt hat, sie darüber gesprochen haben, Konsequenzen von dem letztlich aufgezeigt haben, kommt eine dritte Szene. Und stellen wir uns das ein bisschen mal vor. Adam und Eva im Gespräch mit Gott, sie dürfen nicht mehr hier in diesem Garten sein. Und allmählich trotten sie so davon. Ja, wie konnte das nur passieren? Warum haben wir uns so entschieden? Warum sind wir darauf eingefallen? Kann man alles so zwischen den Zeilen höchstens lesen. Und zum allerersten Mal erleben diese Menschen ein Stück Ablehnung wie in ihrer Tat. Nicht als Mensch werden sie abgelehnt, aber sie haben Dinge getan, wo sie sich wie ins Abseits mitstellt. Sie dürfen hier nicht mehr bleiben, sie werden ein Stück abgelehnt. Und das geht zutiefst ins Leben hinein. Leute, und das ist auch, weswegen wir heute noch, wenn wir abgelehnt werden, vor allen Dingen, wenn uns die Nächsten um uns herum ablehnen, Freunde, Familie und so weiter, warum es das so verrückt tief trifft. Das ist wie eine Wunde in unserem Leben. Wir merken auf einmal, wir sind ein Stück Vertriebene aus dieser ursprünglichen Heimat. Und das tut verrückt weh, abgelehnt zu werden, vor allen Dingen von denen, die einem am nächsten stehen. Und so gehen die beiden zum Ausgang, machen sich zum Weg. Und dann tritt Gott nochmal auf mit seinen Kleidern. Er stellt sich ihnen den Weg quasi und sagt, hey Leute, das mit dem Feigenschutz, das wird nichts auf Dauer. Das ist nicht mehr in. Und er hält ihnen die Kleider hoch, so auf dem Kleiderbügel, aber hängt sie nicht irgendwo in einen Baum hinein. Nein, was er macht, er zieht die Kleider seinen Kindern, Mann und Frau, an. Und lasst das Bild wirklich, lasst das Bild tief hineingehen in eure Seele. Und stellt euch vielleicht am besten einen Vater vor, der sein Kindergartenkind, wo sich selbst noch nicht anziehen kann. Und Adam und Eva wussten auch nichts mit Kleidern anzufangen. Das war wirklich neu. Dieser Gott steht vor Adam und Eva, zieht ihnen die Kleider an. Und wie ein Vater seinem Kindergartenkind vielleicht die Jacke anzieht und zum Schluss den Reißverschluss hochmacht und sagt, hey, ist gut so, jetzt kannst du gehen. So tritt dieser liebevolle Vater auf und kleidet seine Kinder, die gerade mit eine schlechte Entscheidung getroffen haben, neu ein und sagt, ist gut. Und in dem einen Vers steckt so viel Fürsorge und Besorgtheit, dass mir persönlich mit schummrig wird dabei. Der Gott, der noch der Reißverschluss zumacht, obwohl so viel Mist passiert ist, aber wieder zudeckt. All dieses froschige, klebrige, kalte, glibberige und auch unansehnliche in unserem Leben, was wir meistens irgendwo nicht zeigen wollen und wo wir uns nicht sehr mit anfreunden. Hast du dich schon mal als Frosch gefühlt? Irgendwo auf einer Seerose sitzen und rumquakend, nur darauf warten, irgendeinem mal eine Zunge rausstrecken zu können? Ich nenne das Froschmodus, ich kenne das von mir. Das sind so Tage, wo ich denke, ich möchte nett sein, aber trotzdem einfach ein Ekel. Es sind so Tage, wo man wirklich nur das Beste will, aber heute einfach nicht dazu kommt. Ist halt dumm gelaufen heute. Es sind so Tage, wo man irgendwie ehrlich sein möchte, aber vergessen hat, irgendwie die Maske abzuziehen am Morgen, wenn man aus dem Bett gestiegen ist. Es sind so Tage, die manchmal schwierig sind, weil wir Dinge an uns entdecken, die wirklich so froschig sind. Vielleicht sogar ärgerlich über sich selbst wird, wenn man auf dieser blöden Seerose rumsitzt und nicht den Mut hat, rauszuspringen und zu schwimmen und ein anderer zu werden. Und dann trifft man noch während dem Tag noch auf andere Frösche. Das ist dann ganz speziell. Und du kannst viele Frösche antreffen, zum Beispiel hier im ICF. Wir haben eine ganze Menge, wir haben auch Kröten. Ja. Ich bin Oberkröte. Seniorkröte. Sind Menschen, die uns manchmal wirklich auf den Keks gehen. Auch kalt, schleimig, eklig, matt, grün, leblos. Aber es geht nicht um die anderen heute. Es geht um dich, um mich. Selbstlosigkeit. Leute, und das wird dann zur Sünde. Wir mit uns, nur das Froschige in unserem Leben, all diese ungeliebten Parts nur das sehen, dann wird das zur Sünde in unserem Leben mit Auswirkungen auf andere. Mit Auswirkungen auf andere. Leute, wir schaden uns mit der falsch verstandenen Selbstlosigkeit, schaden wir unserer Seele. Gott hat nicht so sehr die Mühe mit der Sünde. Wir haben die Mühe mit der Sünde. Sie schadet unserem Leben. Sie macht uns nicht zu dem, was Gott ursprünglich dachte. Und das ist das Fatale an der ganzen Sache. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, ich bin so ein Frosch, Mist, jetzt ist das auch noch Sünde, Doppelmist, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und es geht nicht darum, dass du dich schlechter fühlst, sondern dass wir verstehen, dass diese Sünde wirklich uns abhält, zu dem zu werden, wo Gott ursprünglich dachte. Und ich glaube, das Gute an der ganzen Sache ist, es gibt wirklich ein Gegenmittel gegen diese fatale Sünde, die dein Leben runterdrücken will und runterdrücken will. Und nur dann das Unansehnliche in deinem Leben letztlich sehen lassen will. Und ich nenne es einfach göttliche Selbstliebe, ganz einfach, nichts Besonderes. Aber göttliche Selbstliebe heißt, Leute, ich weiß, wer ich bin. Ich bin nicht mit Namen, Adresse, Telefonnummer und einem Facebook-Status, sondern ich weiß, was ich wirklich kann, wie Gott mich gemacht hat, was meine Dinge sind in meinem Leben. Auch wenn das momentan kein Mensch will. Aber ich habe wie ein Stück Heimat gefunden. Ich bin nicht mehr dieser Vertriebene. Ich habe wirklich so eine geistliche Heimat gefunden, wo ich hingehöre. Ich weiß, wer ich bin, was ich kann. Und ich weiß auf der anderen Seite, was ich auch nicht bin und was ich auch nicht kann. Dinge, wo ich mich, wenn ich mich mit anderen vergleiche, ich vollkommen schlecht abschneide, aber das hört zu mir. Ich bin nicht so ein Perfekter, der alles kann. Und ich weiß beides. Ich weiß, was ich kann und was ich auch nicht kann. Leute, und das ist Teil von einer gesunden Selbstliebe. Die Kleider, den Mantel der Liebe, wo Gott damals Adam und Eva angezogen hat, das hat Jesus später ganz praktisch praktiziert, indem er zu Menschen hingegangen ist, die eben unter Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung gelitten haben. Wo eben selbstlos unterwegs war. Und nicht mehr viel von sich dachten, sondern nur auch den Frosch gesehen haben. Dieses klebrige, eklige, matte Leben. Zu denen ist Jesus hingegangen, hat ihnen eine neue Würde geschenkt. Und gesagt, hey, du bist ein geliebter Mann, du bist eine geliebte Frau von Gott. Und das Verrückte ist, wenn wir das in unserem Leben erfahren, werden wir auch Menschen, die wieder andere mit so einer Liebe lieben können. So wie Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Eine Liebe, die dann auch wirklich das Unattraktive, all dieses Eigenartige, dieses Unschöne in unserem Leben an sich selbst liebt und an dem anderen auch entdecken kann und lieben kann. Und das ist was Göttliches. Ich möchte euch eine Geschichte dazu noch erzählen von John Blanchard. John Blanchard, ein Soldat, Geschichte spielt nach dem Zweiten Weltkrieg in New York. Er saß auf einer Bank, er zog seine Militäruniform gerade, studierte die Leute, die durch den Grand Central Station hindurchliefen. Und er hielt Ausschau nach einem Mädchen, was er kannte, aber ihr Gesicht noch nie gesehen hatte. Es war ein Mädchen mit einer Rose in ihrem Kragen. Sein Interesse an ihr, das begann vor 13 Monaten in der Bibliothek in Florida. Er hat damals ein Buch aus dem Regal genommen. Und er war so fasziniert, weniger von dem Buch, sondern von den Randnotizen in diesem Buch, wo diese Person reingeschrieben hatte. Er dachte, das ist wirklich in so einer sanften Bemerkung, das spricht von einem sehr einsichtsvollen Geist und von einer liebevollen Seele. Im Umschlagdeckel entdeckte John Blanchard, wem dieses Buch denn mal früher gehört hat. Und ohne Internet, man stellt sich das vor, ohne Internet hat er herausgefunden, wer der frühere Besitzer war. Eine gewisse Miss Hollis Maynail. Sie lebt in New York. Er schrieb einen Brief, stellte sich vor und lud sie zu einer weiteren Korrespondenz ein. Einen Tag später bekam er die Einberufung in den Zweiten Weltkrieg, musste nach Europa. Und während dem ganzen nächsten Jahr und dem einen Monat lernten sie sich durch Briefe mehr und mehr kennen. Jeder Brief, so schreibt er, war eine Saat in ein fruchtbares Herz, eine Romanze entstand. John Blanchard bat dann um ein Foto, also um ein Selfie. Aber sie lehnte ab. Sie meinte, dass wenn er wirklich an ihr interessiert ist, dann würde es nichts ausmachen, wie sie aussehen würde. Das ist nur ein Statement. Als es soweit war, dass Blanket aus dem Krieg zurückkam, machten sie ihr allererstes Treffen ab. 19 Uhr an der Grand Central Station in New York. Du wirst mich an der roten Rose an meinem Kragen erkennen. Das war so das Erkennungsmerkmal. 19 Uhr. Er wartet an der Grand Central Station auf ein Mädchen, dessen Herz er liebt, aber ihr Gesicht aber nicht kannte. Ich lese euch jetzt den Rest vor, was er denn selbst über die Begegnung schreibt. Eine junge Frau kam auf mich zu, ihre Figur war schlank und groß, ihre blonden Haare lagen hinter ihren wunderschönen Ohren, ihre Augen waren blau wie Blumen. Ihre Lippen und ihr Kinn waren feste und in ihrem grünen Kleid war es mir, als würde der Frühling erwachen. Ich bewegte mich auf sie zu und lächelte kurz, schien aber da völlig vergessen zu haben, dass sie keine Rose am Kragen trug. Als ich mich auf sie zubewegte, lächelte sie kurz und denselben Weg, Soldat, murmelte sie. Und fast unkontrollierbar machte ich einen weiteren Schritt auf sie zu. Und dann sah ich Hollis Mania. Sie stand beinahe gerade hinter diesem Mädchen. Eine Frau, die 40 schon weit überschritten hatte. Ihre grauen Haare waren unter einem Hut zusammengesteckt. Sie war mollig. Und ihre geschwollenen Füße steckten in aller Welts Schuhen. Das Mädchen im grünen Kleid verließ die Station eilig. Ich fühlte mich in zwei Teile zerrissen. So stark war mein Verlangen, von dem Mädchen im grünen Kleid, dem Mädchen im grünen Kleid zu folgen. Und doch war da auch ein tiefes Verlangen. Ein tiefes Verlangen, die Frau, die meinen Geist und meine Seele so stark berührt hatte, kennenzulernen. Und jetzt stand sie da. Ihr blasses und molliges Gesicht war liebevoll und sensibel. Ihre grauen Augen hatten ein warmes Funkeln. Ich zögerte nicht, meine Finger nahmen den kleinen blauen Ledereinband eines Buches, mit dem ich mich identifizieren sollte. Das würde keine Liebe im herkömmlichen Sinne sein, nein. Aber es würde was Wertvolles, ja vielleicht sogar ein viel wertvolleres werden, als die Liebe, die ich mir vorgestellt hatte. Eine Freundschaft, über die ich immer dankbar sein würde. Ich stellte mich gerade hin, salutierte und hielt mein Buch zu ihr hin. Während ich sprach, fühlte ich den Schauer der Bitterkeit meiner Enttäuschung. Ich bin Leutnant John Blanket und Sie müssen Miss Manuel sein. Ich bin so froh, dass ich Sie hier treffen konnte. Darf ich Sie zum Abendessen einladen? Über das Gesicht der Frau breitete sich so ein mildes Lächeln aus. Ich weiß nicht, um was hier alles geht, mein Sohn, antwortete sie. Aber die junge Frau in dem grünen Kleid, die gerade wegging, sie bat mich, diese Rose zu tragen. Und sie sagte mir, wenn Sie mich zu einem Abendessen einladen würden, dann sollte ich Ihnen sagen, dass sie in dem großen Restaurant auf der anderen Seite warten würde. Sie sagte, es wäre so eine Art Test. Braucht nicht viel die Weisheit von Hollis Manuel zu verstehen, Leute. Sag mir, wen du liebst, und ich sag dir, wer du bist. Leute, es fängt damit an, dass wir uns selbst dieser göttlichen Liebe lieben. Weil Gott hat dich so gemacht und sagte, hey, das ist gut. Das ist wirklich gut. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und in dem Modus werden wir zu Männern und Frauen, die einen Unterschied machen in dieser Welt, die sogar das Ungeliebte, das andere, wo nicht so schön ist, wirklich lieben können. Wir kommen den Fröschen dann wirklich ein Stück nah. Und damit ein Frosch sich entpuppen kann, ja, müssen wir ihn ganz nah kommen und ihn wirklich vielleicht küssen. Die eigenen Parts in unserem Leben und die Parts von anderen, die so froschig aussehen. Sag mir, wen du liebst. Und ich sag dir, wer du bist. Leute, ich glaube, dass Gott heute Abend hier unter uns ein paar Leute wirklich wie küssen möchte. Deinen Frosch küssen möchte. und diesem Frosch wie eine Krone aufsetzen möchte, in diesem Märchen vom Froschkönig. Und dir sagen möchte, hey, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und ich kenne all diese ungeliebten Parts in deinem Leben. Ich kenne all die Dinge, wo du mühsam findest, aber ich setze dir eine Krone auf. Du bist ein Königskind, du bist ein Königstochter, Königssohn. Oder in einem anderen Bild gesprochen, ja, Gott ist hier und heute Abend vielleicht so ein paar Maßanzüge zu verteilen. Ein paar Maßdesignerkleider zu verteilen und dir zu schenken und sagen, hey, das ist für dich. Du bist ein wunderschöner Mensch. Du bist ein wunderbarer Mensch. Du bist mein Geschöpf. Und du wirst fähig, andere Menschen genauso wieder so zu lieben. Ich möchte es so machen. Ich möchte mit denen beten, die jetzt heute hier spüren und merken, hey, ich brauche so einen Maßanzug. Ich brauche so ein neues Designerkleid, made by God. Ich brauche, dass ich geküsst werde, so eine Krone auf meinem Leben wieder draufkommt. Ich möchte speziell nur mit denen beten. Ich möchte dich bitten, alle die Augen zu schließen. Und wenn du so ein Mensch bist, der heute Abend hier ist und sagst, hey, ich bin so einer, dann möchte ich bitten, heb kurz deine Hand und dann möchte ich mit dir speziell heute beten. Heb kurz deine Hand, ja, dort in der Mitte, vorne, hinten. Dankeschön. Könntest du wieder runternehmen. Jesus, du hast diese Hände gesehen und du hast auch die Menschen gesehen, die hier stehen vor dir. Wir machen uns alle eins mit ihnen, Jesus. Und setz diesen Menschen speziell heute Abend auch hier deine Krone auf. Die Krone, dass sie deine Kinder sind, dass sie wichtige und wertgeschätzte und tolle Menschen sind. Gott, gib ihnen diese neuen Kleider. Zieh den Reißverschluss hoch und klopf ihn nochmal auf die Schulter. Heiliger Geist, wir bitten dich, red du speziell zu diesen Leuten. Gib neu deine Gegenwart auf eine Weise, die sie verstehen können. Danke, dass du der wahre Menschenversteher bist. Dass du der wahre Gott bist, der sich so runterbeugt zu uns und in aller Zerbrochenheit uns wieder in den Arm nimmt. In deinem Namen beten wir.